Könnt ihr euch an die europäische Meisterschaften vor 2 Wochen in München erinnern? Das war wieder so ein Sommermärchen, das wir vielleicht gut mitverfolgt haben. Das nicht nur aus deutscher Sicht gut gelungen ist. Unsere Sportler haben die höchste Medaillenzahl geholt, aber es war auch noch insgesamt eine Top-Stimmung da. Die Organisatoren haben ihr Bestes gegeben und sogar das Nachhaltigkeitskonzept wurde vielfach gelobt in den Medien. Man hat nämlich ausschließlich die vorhandenen Sportstätten der Olympischen Sommerspiele 1972 genutzt und keine neuen dazu bauen lassen, was sehr ungewöhnlich ist. Aber im Mittelpunkt solcher Meisterschaften steht immer eindeutig der Kampfgeist. Jeder Sportler möchte gerne gewinnen oder wenigstens möglichst weit, hoch oder schnell abschneiden. Anerkennung und Ehre, aber auch Medaillen und Geldprämien gehören dazu. Und deswegen kämpft jeder mit vollem Einsatz für sich selbst. Und die Mitsportler werden als Gegner betrachtet. Es kann manchmal auf dem Sportplatz ganz schön auch rauszugehen, bis hin zu Einschüchterungen, Beleidigungen oder auch Rangeleien. Sport ist eben ein Kampf. Und so gehören Nettigkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft oder Ähnliches bei einer Meisterschaft mehr zu den Rahmenbedingungen. Der Kampf selbst, ja, bei dem Kampf selbst werden sie ziemlich ganz hinten angestellt. Auf anderen Schauplätzen dieser Welt haben wir noch ganz andere Kämpfe. Da wird oft in der Politik gegeneinander ausgeholt. In der Wirtschaft hat meistens eine erbarmungslose Konkurrenz das Sagen. Und für viele Völker dieser Welt gehört leider ein Krieg zum traurigen Alltag. Wir leben in einer Welt, die ständig von verschiedensten Auseinandersetzungen bestimmt wird. Von kleinen wie von großen. Von solchen, die absichtlich losgetreten werden, wie von solchen, die sporadisch hier und da entstehen. Egal, wer wir sind oder was wir tun, wir vergleichen uns mit den anderen oder werden verglichen. Und das immer mit dem Ziel, besser zu sein als die anderen, mehr zu haben als die anderen, uns sicherer als die anderen zu wissen. Das Bedürfnis, besser sein zu wollen als jemand anderer, sich an jemanden zu messen, ist ja schon sozusagen in die Wiege gelegt. Schon kleinen Kindern ist es ganz wichtig, wer stärker, wer schneller, wer schlauer ist oder wessen Papa der Stärkste, wessen Mama die Schönste, wessen Haus das Größte und wessen Auto das Schnellste ist. Später in der Schule, haben wir gerade gehört, später in der Schule und noch mehr dann im Berufsleben werden wir einem vielfältigen Leistungsdruck ausgesetzt, denn man kommt nur dann am weitestens, wenn man eben besser als andere lernen bzw. seinen Job machen kann. Und dann kennt noch jeder Mensch sein Leben lang die inneren Auseinandersetzungen mit sich selbst, mit den eigenen schlechten Gewohnheiten, mit schwierigen Charakterzügen, mit unreinen Gedanken oder dem sogenannten Schweinehund. Tja, man kann sich darüber tot ärgern oder nur ergeben schmunzeln, doch beides hilft nicht. Die Auseinandersetzungen gehören untrennbar zu dieser Welt, wie der Schaden zu unserem Körper. Es scheint ein innerweltliches Gesetz zu sein, das rein menschlich einfach nicht zu überwinden ist. Genauso, wenn wir unseren Schatten von uns nicht abtrennen können. Gibt es auf diesem Planeten irgendeinen Ort oder Bereich, wo man sich mit nichts auseinandersetzen muss? Wenigstens zeitweise. Vielleicht, wenn man mit Gott lebt und zu einer christlichen Gemeinde gehört. Tja, das könnte man denken. Aber ganz so ist es auch an der Stelle nicht. Was wir gerade von dem Apostel Paulus an die Christen in Galatien gehört haben, hört sich auch nach einem Kampf an. Die Worte, die in die Richtung gehen, habe ich hier auf dem Bild fett markiert. Vielleicht etwas klein geschrieben, aber der Text ist lang. Fett markiert. Worte, die in Richtung Kampf gehen. Auseinandersetzungen. Wollen wir? Sollt ihr nicht selbst zu Fall kommen? Für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich sein? Ewiges Leben empfangen oder erreichen? Nicht müde werden? Nur nicht vorher aufgeben? Das sind die Worte, die Richtung Kampf und Auseinandersetzung gehen. Und wir kennen noch manche anderen Aufforderungen des Apostels Paulus in den Briefen an die Philippa und an Timotheus. Da heißt es, den guten Kampf kämpfen oder den Lauf vollenden. Oder wer von uns kennt nicht die Passage aus dem Epheserbrief, die geistliche Waffenrüstung. Da muss man sich schon ganz schön wappnen, um den Kampf zu bestehen, von dem Paulus da spricht. Nein, ihr Lieben, das Christsein und das Leben mit Gott ist keine schlagartige Befreiung von den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. An manchen Stellen wird dadurch, durch den Glauben an Gott und durch den christlichen Lebensstil, die Auseinandersetzung mit den innerweltlichen Prinzipien sogar noch mehr geschärft. Und unsere innere Verwandlung ist ja nicht in einem Augenblick geschehen. Sie ist vielmehr ein Wachstumsprozess, der uns ein ganzes Leben lang begleitet. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, hebt Paulus hervor, gleich in dem ersten Vers unseres Textes. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Neues Leben heißt kurz gesagt, dass da, wo wir Jesus begegnet, da, wo uns Jesus begegnet ist und wir ihn in unser Herz aufgenommen haben, etwas Entscheidendes passiert. Unsere Schuld vor Gott und vor Menschen wird uns vergeben. Die Gemeinschaft mit Gott wird wiederhergestellt. Unser Name wird bei Gott im Buch des Lebens festgehalten. In unserem Herz macht sich der Heilige Geist Gottes heimisch. Das bringt uns inneren Frieden, schenkt die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind und unsere Gesinnung beginnt sich zu wandeln. Unser Verhalten richtet sich immer mehr nach Gottes Vorstellungen für unser Leben. Und Gottes Wort und die Gemeinschaft mit anderen Christen fördern in uns diese Entwicklungen. Aber das alles geschieht unter den Bedingungen dieser Welt, mittendrin im alltäglichen Leben und erfordert von uns sozusagen unseren proaktiven Einsatz. Mit dem neuen Leben schenkt uns Gott sehr viel. Aber er möchte, dass wir uns da auch mit einbringen, sozusagen mit ihm kooperieren. Er verwandelt uns nicht im Alleingang über unsere Köpfe hinweg, ohne unsere innere Mitbeteiligung. Und das ist gerade die Drehachse unserer Gemeinschaft mit Gott, dass wir mit ihm in dieser engen Verbindung stehen dürfen. Ohne uns macht er fast gar nichts an uns, außer uns Leben geben und allgemein segnen. Aber nun zurück zu den Auseinandersetzungen und diversen Kämpfen, die uns innerweltlich fordern und zu schaffen machen. Paulus, wie das Neue Testament grundsätzlich, denkt und schreibt vom Reich Gottes her. Vom Reich Gottes, das Jesus in diese Welt hineingebracht hat. Das Reich Gottes ist nun mitten unter euch, sagte Jesus, als er danach gefragt wurde. Das heißt, die Welt ist nicht mehr nur hilflos den innerweltlichen Gesetzen von Kampf und Auseinandersetzungen ausgeliefert, sondern darf sich seit Jesus und Pfingsten den Gottesreichprinzipien mit anhängen, wenn sie möchte. Dazu hat Jesus seine Jünger und folglich auch uns ausdrücklich aufgerufen und eingeladen und seinen Geist ausgesandt. Deswegen wird im Neuen Testament oft von dem Kampf der zwei Naturen in uns gesprochen. Das Fleisch, nicht das Körperliche, sondern diese weltliche, egoistische Gesinnung. Das Fleisch kämpft gegen den Geist. Das Weltliche kämpft gegen das Geistliche. Das Ego kämpft gegen den Gemeinsinn. Das Untere gegen das Höhere, Gottes Licht gegen die Finsternis und so weiter. Diese Dualismen, die sind sehr vielseitig in der Bibel. Und dazwischen stecken wir mit unserem Leben. Wir haben die Wahrheit und die Gnade als Gottes Offenbarung in Jesus Christus erkannt und angenommen. Wir haben Gottes Liebe und Gerechtigkeit erfahren. Deswegen können, noch wollen wir mehr mit den üblichen Prinzipien dieser Welt länger mitgehen. Das Licht Gottes hat uns erleuchtet und macht unser Leben zum Kontrast zu den üblichen Verhaltensmustern von Menschen, die sich nur nach dem Innerweltlichen orientieren. Zwar können wir nichts von den Richtlinien des Reiches Gottes ganz und perfekt machen, aber weil das Wort und der Geist Gottes in uns wirken, ist unsere Gesinnung darauf ausgerichtet, auf das Reich Gottes. Wir suchen und bemühen uns im Sinne des Reiches Gottes zu denken und zu leben. In diesem Sinne ist es ein Kampf, eine Auseinandersetzung, ein Ringen um das Bestehen auf dem Weg des neuen Lebens. Und es ist ein Ringen darum, möglichst viel davon mit anderen Menschen zu teilen, ihnen das vorzuleben, was sie ohne Gemeinschaft mit Jesus in dieser Welt nicht bekommen können. Weil Jesus bringt in diese Welt das Reich Gottes hinein. Und da kehre ich wieder zum Ausgang meiner Predigt, zu den Sportlern, die einzig und allein um ihre Top-Leistungen, Siegerplätze und Medaillen kämpfen. Schneller, höher, weiter, auch für uns Christen? Die Sportler sind in ihrem sonstigen Leben auch ganz normale Menschen und verhalten sich meistens ganz sozial und freundlich. Die Kämpfe auf dem Sportplatz sind nur ein Teil ihres Lebens. Das muss man fairerweise auch sagen. Wobei es gibt auch ab und zu Situationen auf dem Sportplatz, wo ein offensichtlicher Siegeskandidat seinen Lauf zum Sieg unterbricht und seinem gestürzten Gegner wieder auf die Beine hilft. Und da fließen uns die Tränen auf einmal, wenn wir solche Szenen bei den Wettkämpfen sehen, weil wir da auf dem Kampfplatz eine Haltung live erleben, die vom Reich Gottes herrührt. Das berührt jedes Herz zutiefst, wirkt auf uns überwältigend. Aber Jesus sagt ja an der Stelle, was habt ihr besonders getan, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Liebt doch eure Gegner. Und seine Haltung bei der Kreuzigung zeigt ausdrücklich, was das Reich Gottes überhaupt ausmacht. Es geht nicht um schneller, höher, weiter bei all unseren Kämpfen und Auseinandersetzungen als Christen. Es geht auch nicht darum, dass Hauptsache ich auf dem Weg meines neuen Lebens bestehe und Hauptsache ich das Ziel der Ewigkeit erreiche. Aber bitte später als alle anderen. Ich will lange leben auf dieser Welt. Paulus fordert uns in unserem Textabschnitt zum persönlichen Durchhalten auf, ja, aber zugleich auch zum gegenseitigen Helfen. Rücksichtsvoll, hilfsbereit, sozial, denken, leben und handeln. Kämpft. Gebt euer Bestes. Setzt alles daran, den Lauf eures neuen Lebens siegreich zu beenden. Aber bitte nicht als Wettkampf, nicht im Gegeneinander von Konkurrenten. Habt Acht aufeinander. Kümmert euch umeinander. Es gibt immer gestürzte Mitläufer auf der Strecke. Lauft doch an ihnen nicht vorbei mit hocherhobenem Haupt zu euren eigenen Zielen. Bleibt auch stehen und helft ihm oder ihr auf. Das tut, ohne euch vor ihnen zu profilieren, noch euch über sie zu erheben. Tut das aus Liebe zu und aus Respekt vor ihnen, wie es Jesus euch vorgelebt hat, wie es dem Reich Gottes entspricht. Aber achtet dabei, dass auch ihr nicht hinfallt. Wenn Jesus uns aufruft, unsere Gesinnung und die Verhaltensmuster nach dem Reich Gottes zu orientieren, dann möchte er uns von dem Druck und von den Belastungen befreien, die ein Wettstreit mit sich bringt, sowohl physisch als auch psychisch. Im Hintergrund wird dabei deutlich, dass wir uns gar nicht miteinander zu vergleichen brauchen als Christen. Jeder von uns ist doch von Gott besonders geschaffen und auf seine eigene Weise begabt. Wir müssen keine Vergleichsmaßstäbe ansetzen aneinander. Denn Gott hat uns Menschen, sage ich so, auf Ergänzung hin angelegt. Wir sind keine mit allen Fähigkeiten und Kompetenzen ausgestatteten Einzelkämpfer, sondern durch die uns unterschiedlich geschenkten Fähigkeiten und Begabungen aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander in den Ehen, in den Familien, in den Gemeinden. Aber auch in unserer Gesellschaft werden wir gebraucht. Denn unsere andersartigen Einstellungen, die Gottesreich-Einstellungen, sie können durchaus ein gutes Vorbild sein für Menschen, die Sehnsucht nach mehr Licht haben, die nach der Wahrheit fragen, die nach richtigem Verhalten suchen, die für mehr Gerechtigkeit einstehen möchten, aber unter den Maßstäben dieser Welt nicht besonders weiterkommen. Wir werden gebraucht in den Schulen, in den Firmen, in den Vereinen und an allen anderen Orten dieser Welt. Weil die Nachfolge Jesu kein Wettkampf im herkömmlichen Sinne ist, beten wir auch füreinander und sind wir selbstverständlich bereit, einander auch praktisch zu helfen. Es gibt so viele Bereiche, wo und so viele Formen, wie das geschehen kann. Da sind keine Grenzen gesetzt und auch kein Alter. Ein paar Beispiele aus meiner Erfahrung dazu. In einer Gemeinde gab es zwei ältere Schwestern. Sie waren beide charakterlich etwas schwierig und wohnten jahrzehntelang im Haus ihrer lange verstorbenen Eltern. Das Haus war ziemlich heruntergekommen, Auch innen wurde ganz wenig gemacht. Überall sah es nicht gut aus und es roch sehr unangenehm. Beide Schwestern waren von jungen Jahren her unterschiedlich krank, auch ernsthaft krank, aber so, dass sie sich in ihrer Hausgemeinschaft gegenseitig unterstützen konnten. Ich kenne die Geschichte, eine ohne Hand, die andere ohne Fuß. Ne? So ähnlich war das, aber das waren ganz andere Krankheiten. Aber von außen her wollten Menschen von den zwei merkwürdigen Vögeln nichts zu wissen. Und immer weniger mit ihnen zu tun haben. Die beiden Frauen vereinsamten regelrecht und irgendwann konnten sie nicht mehr allein einkaufen gehen. Für einen Bringservice hatten sie kein Geld. Und da kam in der Gemeinde ein junger Mann, der vor kurzem dazugekommen ist, auf die Idee, für sie einkaufen zu gehen. Er musste sowieso für seine Familie zweimal in der Woche Einkäufe tätigen, also hatte beschlossen, auch nebenbei für diese zwei Frauen zu kaufen. Die häusliche Umgebung und das komische Verhalten der Frauen blieben über Jahre für ihn eine große Herausforderung, ja. Aber er orientierte sich nach dem Reich Gottes und ließ sich von der Liebe Gottes leiten. Und er hat Großartiges getan an diesen zwei Frauen, die gesellschaftlich sonst einfach irgendwie nur eingegangen wären. In einer anderen Gemeinde habe ich erlebt, wie eine junge Frau innerlich ziemlich erschöpft, man nennt das heute ausgebrannt, ziemlich erschöpft aus der Mission in einem armen Land zurück nach Deutschland kam. Die Gemeinde, in der sie Fuß fasste, war gerade dabei, in der Stadt ein diakonisches Projekt für Kinder einzurichten. Als diese ehemalige Missionarin immer mehr zu ihren Kräften zurückfand, fragte sie Gott nach einer neuen Berufung für sie. Aber es fiel ihr recht schwer zu glauben, dass Gott und die Menschen ihr noch etwas anvertrauen würden nach so einem großen Versagen. Doch die Gemeinde hat ihr einen tollen Bereich in diesem diakonischen Projekt anvertraut und damit ihr deutlich gemacht, dass sie etwas wert ist. Und dass sie ihre Erfahrungen, dass die Gemeinde ihre Erfahrungen und Kompetenzen schätzt und gebrauchen kann. Das war für die Frau revolutionär. Und ich selber hatte eine Zeit lang in einer Gemeinde eine ziemlich schwere Doppelbelastung. Es war klar, sie wird etwa 1 oder 2 Jahre lang dauern. Aber es war eine ganz tolle Erfahrung für mich, als meine Gemeindeleitung in dieser Zeit mir besonders zur Seite stand. Immer wieder nahmen sie mir bestimmte Dienste ab. Manchmal auch spontan eingesprungen, sodass ich diese schwere Phase von am Ende 2 Jahren recht gut überstanden habe. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen, sagt Paulus. Und unten weiter, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Im Sport ist die Zeit eine absolut wichtige Sache. Bei all den Bemühungen um schneller, weiter, höher, muss die verbrauchte Zeit möglichst kurz sein. Im Reich Gottes spielt die Zeit eine andere Rolle. Dort hat man als Christ nicht unbedingt mehr Zeit als andere Menschen. Das sind dieselben 24 Stunden mit all den Anforderungen des Alltags. Aber man nimmt sich im Reich Gottes Zeit füreinander. Für Menschen in der eigenen Gemeinde besonders, weil man dort integriert ist, sie dort entfaltet, in Prozessen steht, ein Zuhause hat, geistlicherweise. Für Menschen in der Gemeinde besonders, aber selbstverständlich auch für die anderen Menschen in unserer Umgebung und darüber hinaus. Zeit sich nehmen für Gutes tun, meint Paulus. Und wenn man dabei ist, sich so im Sinne Gottes, vom Reich Gottes zu engagieren, macht man immer wieder die Erfahrung, dass dieses Gutes tun irgendwie nicht aus eigener Kraft geschieht, nur geschehen muss. Dass Gott selbst irgendwie mit dabei ist und etwas davon wirkt. Nein, ihr Lieben, es gibt auf diesem Planeten nirgendwo den einen Ort, wo man sich mit nichts auseinandersetzen muss. Auch der schönste Urlaub am schönsten Platz ist das nicht. Denn unsere eigenen inneren Sehnsüchte, Fragen und Spannungen bleiben ja nicht irgendwie zu Hause zurück. Sie reisen überall mit. Aber es gibt das Reich Gottes in dieser Welt. Es gibt überall das Reich Gottes in dieser Welt. Überall, wo wir sind. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Sich danach zu richten. Es tut uns selber gut. Es bringt Gutes zu anderen Menschen. Es lässt erfahren, dass der gute Gott es gut mit uns allen meint. Und zwar in einer Welt mit ihren scheinbar unüberwindbaren Gesetzmäßigkeiten. Und deswegen heißt es unter uns, für Menschen ist vieles unmöglich. Aber für Gott ist jedes Ding möglich. Amen.